Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 8. Januar. Heute mit Schattenarmee und Rampenlicht.
Assalamu alaikum und mashallah, ana ahsan wahde fil kul alam. Ya khassarti, ya khadiyar, bas fil wahid, imam.
Das ist Silvana Imam, Syrerin, Litauerin, Schwedin, Rapperin, Queer-Aktivistin und Hauptprotagonistin eines Filmes, der am kommenden Norient Musikfilmfestival gezeigt wird. Wir haben uns einige der Filmperlen angeschaut. Und
das Besorgniserregende, was wir darin gefunden haben, ist, dass sich dort eben lauter Leute tummeln, die eigentlich für den Staat arbeiten, also die eigentlich dafür zuständig sind, den Staat überhaupt erstmal aufzubauen. Also Polizisten, Anwälte, Politiker. Und wenn die dem Staat nicht vertrauen und eigentlich planen, so eine Art Staat im Staat oder so eine eigene Struktur aufzubauen, dann halten wir das für höchst bedenklich.
Die Gefahr von Preppers. Die deutsche Tageszeitung Taz hat das rechtsextreme Schattenarmee-Projekt Hannibal aufgedeckt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Eva Rapp für uns recherchiert.
Dank guter Wirtschaftslage ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dies schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in einer Mitteilung. 2018 gab es rund 17% weniger Arbeitslose als im Vorjahr. Das entspricht im Durchschnitt einer Arbeitslosenquote von 2,6%. Es ist der tiefste Wert der letzten 5 Jahre. Im Kanton Bern lag die Quote unter dem schweizweiten Durchschnitt. Wie die Organisation Travail Suisse schreibt, profitieren ältere Arbeitnehmer unterdurchschnittlich von der guten Konjunkturlage. In den letzten Jahren ist der Anteil an Langzeitarbeitslosen und Ausgesteuerten bei den älteren ArbeitnehmerInnen stark gestiegen. Die Sozialhilfebeiträge in der Schweiz sollten steigen, um das Existenzminimum der Betroffenen zu sichern. Sie sind im Moment zu tief angesetzt. Das zeigt eine heute publizierte Studie der SKS, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Diese Studie widerspricht dem aktuellen Trend in zahlreichen Kantonen. Viele Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Bern, sind daran, die Sozialhilfe zu kürzen. Das sei angesichts der aktuellen Studie verantwortungslos, sagt die SKS. Mehr Hintergründe zum Thema gibt es morgen im Rabe Info. Die französische Regierung will härter vorgehen bei Protesten der Gelbwesten. Sie plant ein Gesetz, das Randalierer und Organisatoren unbewilligter Demonstrationen härter bestrafen solle. Außerdem will sie eine polizeiliche Datenbank einführen für Gewalttäter, wie sie schon für die Erfassung von Fußball-Hooligans existiert. Fürs kommende Wochenende sind wieder Proteste angekündigt. Tausende von Sicherheitskräften werden im Einsatz sein. Großen Applaus erhalten die Gelbwesten von den Anführern der populistischen Regierung Italiens. Man unterstütze die aufrechten Bürger in ihrem Protest gegen einen Präsidenten, der gegen sein Volk regiere. In Italien habe man es geschafft, diese Tendenz umzukehren. In Deutschland wurde ein Tatverdächtiger für den Hackerangriff auf zahlreiche Politiker und Prominente festgenommen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Bei dem Angriff war eine Menge privater Daten veröffentlicht worden. Sämtliche Parteien mit Ausnahme der AfD waren davon betroffen. Der Verhaftete sei in vollem Umfang geständig, es handle sich um einen 20-jährigen Schüler, der noch bei seinen Eltern wohne. Wie SRF berichtet, ist der Chef der Weltbank Jim Yong-King überraschend zurückgetreten vor Ablauf seines Vertrags. In der Weltbank sind 189 Länder zusammengeschlossen, sie ist vor allem für die Bekämpfung der Armut zuständig. Kim machte sich für Projekte im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels stark. Beobachter deuten seinen Rücktritt als versteckte Kritik an der Weltbank, sie habe nicht genügend für die Entwicklungshilfe und den Kampf gegen den Klimawandel getan. Die USA bestimmen traditionell den Präsidenten der Weltbank. Es wird davon ausgegangen, dass Donald Trump versuchen wird, einen seiner Vertrauten zu nominieren. Trump ist ein Kritiker internationaler Organisationen wie der Weltbank. US-intern hat er beispielsweise die Entwicklungshilfe stark zurückgefahren. Und damit noch zum Wetter. Wenn man den Wetterfröschen glauben darf, können sich WintersportlerInnen freuen. Diese Woche gibt es ordentlich Schnee, vor allem in den Bergen, aber auch im Flachland. Morgen Mittwoch sinkt die Temperatur knapp unter den Gefrierpunkt und es schneit immer wieder, teilweise kräftig. Auch am Donnerstag ist weiterhin mit Schneefall zu rechnen und die Temperatur bewegt sich um den Nullpunkt.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Was haben Silvana Imam, Matangi Arul Pragasam alias MIA und Sheila Stewart gemeinsam? Sie alle sind oder waren Sängerinnen. Sie alle haben es geschafft, im männerdominierten Musikgeschäft eine starke Frauenstimme zu sein. Und beim diesjährigen Musikfilmfestival Norient werden Filme über ihre aufregenden Lebensgeschichten gezeigt. Übermorgen Donnerstag beginnt die 9. Ausgabe des Filmfestivals im Kino der Reitschule. Einmal mehr stehen in den Filmen nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch die Geschichten dahinter. Geschichten über Kämpfe gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, über Lust und Liebe, über Skurriles und den ganz normalen Alltag. Michael Spahr hat sich eine Auswahl der Norient-Filme angeschaut. London calling, speed the slang now, boys say what? Go on, girls say what? What? London calling, speed the slang now, boys say what? Go on, girls say what? What? Slam, galang, 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 shotgun, get down. Mit diesem Song eroberte Matangi Maya Arul Pragasam vor mehr als 15 Jahren die Tanzflächen Europas. Unter dem Namen MIA wurde die britisch-tamilische Künstlerin weltberühmt. Eigentlich begann ihre künstlerische Laufbahn als Filmerin. Und genau das macht den Dokumentarfilm Matangi Maya MIA zu einem sehr eindringlichen Werk. Denn ein grosser Teil des Films von Steve Loveridge besteht aus Sequenzen, die MIA gefilmt hat. Ihre musikalische Geschichte ist auch eine Geschichte von Flucht und Fremdsein. Sie beginnt, als MIAs Familie in den 80er Jahren aus Sri Lanka nach London fliehen muss, weil der Vater ein bekannter tamilischer Widerstandskämpfer ist. In Sri Lanka musste sie damit rechnen, erschossen zu werden, weil sie Tamilin war. In England wird sie als Paki beschimpft.
I had to deal with the fact that I was something else and I was different and I was an immigrant. One day in Sri Lanka I was getting shot at for being a Tamil, then I came to England I was getting spat at for being a Paki. We had this second-hand radio. I put my headphones on and sleep to it every night, listening to Madonna and Taylor Dean or whatever that was like, a hit at the time. The first bit of Western identity I embraced was through music.
MIA hörte als Mädchen nächtelang die Hits der 80er von Madonna und Co., später Rap, auf einem alten Radio. Sie erzählt, dass sie durch diese Musik begann, die westliche Kultur kennenzulernen. Später beginnt sie selber Musik zu produzieren, eine Mischung aus westlichem Pop und Sounds aus Asien und Afrika. Ihre schnell wachsende Berühmtheit nutzt sie, um auf politische Themen aufmerksam zu machen. Obwohl der Bürgerkrieg in Sri Lanka als beendet erklärt wurde, kämpft sie weiter für die Rechte der tamilischen Minderheit. Und MIA kämpft auch gegen Rassismus und Diskriminierung in Europa und den USA. Sie provozierte vor etwa 10 Jahren mit dem Video zu Born Free, in dem gezeigt wird, wie Sicherheitskräfte Jagd auf rothaarige Menschen machen, nur weil sie rothaarig sind. Let's fucking move now! Enttäuscht wird MIA von ihrem einstigen Vorbild Madonna. 2012 darf sie mit ihr am Super Bowl, dem größten Sportereignis der Welt, auftreten. Dort zeigt sie den Stinkefinger und löst damit einen Skandal aus.
Es passierte einfach so, sagt sie nachher. Sie hatte sich nicht viel gedacht. Später erklärt sie, wie sie es gehasst habe, wie die rassistischen und sexistischen Cowboys, die Männer vom Super Bowl, die Pop-Ikone Madonna rumschubsten.
It was a bit insane, you know. Madonna, seeing Madonna, who I'd grew up looking at as like this person who's supposed to be a strong female, be like bossed around by these cowboys, you know, and like spin around, bend over, spin around, change your shoes, you know, not sure about the outfit. They were sexist, misogynist, racist, you know, there were all of these things. And I just thought, wow, if no one else is going to fucking do it, you know, and be like, and own it, and be like, what is going on?
Eine wichtige Frauenstimme, die sich nicht rumschubsen lässt, ist auch Silvana Imam. Die schwedische Rapperin wurde in Litauen in der damaligen Sowjetunion geboren. Ihr Vater ist Syrer. Als Kind kommt sie nach Schweden. Ähnlich wie bei MIA ist ihre Migrationsgeschichte ein wichtiger Teil ihrer Musik.
Assalamu alaikum und mashallah, ana ahsan wahde fil kul alam. Ya khassarti, ya khadjar, bas fil wahed, imam. Bara en imam, und vi inga rookies. Bara en imam, vi power pussies.
Mit dem Song «Imam» schaffte es die Rapperin vor 5 Jahren erstmals an die Spitze der schwedischen Hitparade.
Musikhejdens halvårsbästa 2014, Platz 1, den går till Silvana Imam med låten «Imam».
Kom igen. Var bor vi för fucking land där man inte får säga att man är bra, typ?
In was für einem Scheißland leben wir, wo es verboten ist, zu sagen, ich bin die Größte, sagt Silvana Imam im Dokumentarfilm Silvana von Olivia Kastebring, Mika Gustafsson, Christina Ziobanelis. In Schweden ist es fast schon Pflicht, auch in Momenten des Triumphs äußerst bescheiden zu bleiben. Silvana Imam eckt mit ihrem Selbstbewusstsein an. Doch das hindert sie nicht daran, für ihre Sache zu kämpfen, gegen Rechtsextremismus und Homophobie.
Så den är väldigt rolig också och jag vill att det ska vara så kul att vi bara, men gud, det är ett skämt att du är homofob, det är ett skämt, vi är så över det, vi är så över dig om du tänker så. Du vet, det är så, det är inte ens, det är på en annan nivå, det är som att vara, du vet.
Dass es immer noch Menschen gäbe, die nicht akzeptieren könnten, dass Männer in Männer und Frauen in Frauen verliebt sein können, erstaunt Silvana Imam. Wir sind sowas von darüber hinweg, sagt sie und macht sich lustig über diese homophoben Menschen. Auf intime Art und Weise zeigt der Film über die Rapperin, wie sie sich in die schwedische Popsängerin Beatrice Eli verliebt. Die beiden Frauen zeigen offen ihre Liebe und werden zu Vorbildern für viele junge Frauen und Mädchen. Vorbilder, die sie selber nicht gehabt habe, erzählt Silvana Imam. Zuweilen allerdings hadert sie damit, ein Vorbild zu sein. Sie hasst es, wenn die Medien die Welt in starke und schwache Frauen einteilt. Sie will keine Superheldin sein, sagt sie. Ich will, dass die Menschen, die meine Musik hören, sich stark fühlen können und inspiriert werden. Aber ich bin definitiv keine Superheldin, sondern einfach ein Mensch.
Kvinnokämpen, Frihetskämpen, Folketskämpen, bara, va? Det är ju inte mig det handlar om. Det är så mycket större än mig. Jag vill fortfarande att folk ska känna styrka, ska känna liksom någon slags lättnad när de lyssnar på mig. Jag vill att de ska inspireras. Och jag vill inte, jag är ingen superhjälte, jag vill inte vara en superhjälte, det finns inga superhjältar. Det är bara, jag är bara människa.
Radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bättre jag. Visa honom nåt, fråga vilken då. Vilken då, vilken då. Vilken då, vilken då.
Eine ganz andere Geschichte über eine Sängerin erzählt der Film «Where You're Meant to Be». Es ist die Geschichte von Sheila Stewart, die schon als junges Mädchen die Lieder des fahrenden Volkes in Schottland lernen musste.
Friends, I have a sad story, a very sad story to tell. I married a man for his money, but he's worse than the devil himself. For when Mickey comes home, I get battered. He batters me all black and blue. And if I say a word, I get scattered from the kitchen right bend to the room. Ah, but whiskey I ne'er was a lover. But what can a poor woman do? I'll go and I'll drown all me sorrows, but I wish I could drown Mickey too.
It's a legacy that dies with me. Is going underground when I go underground, because there's nobody come to take the legacy from me to continue.
Unsere Lieder werden im Untergrund verschwinden, wenn ich sterbe und selber unter den Grund gebracht werde, erzählt die schottische Folksängerin Sheila Stewart, die inzwischen tatsächlich gestorben ist. Damit ihr Vermächtnis nicht mit ihr stirbt, will der Sänger Aidan Moffat die Songs bewahren und steckt sie in ein neues Kleid. Aidan Moffat war in den 90er Jahren der Frontmann der Britpop-Band Arab Strap. Im Film von Paul Feigen tourt er mit seiner Band durch Schottland und singt die alten Lieder. Die Feuerprobe erlebt er, als er Sheila Stewart trifft und ihr eines ihrer Lieder vorsingt.
Let's drink and be merry, all out of one glass. Let's drink and be merry, all grief to refrain. For we may or might never all meet here again.
Now you've taken the context and blurted it.
Well, I know that now, yes.
You didn't investigate that song.
I did look into it, but I couldn't really find much that... No one really mentioned the metaphor of the...
You changed the verses, I mean, and that's not on.
I mean, that's the tradition of these songs, though. You know, they often add bits, take away bits, make them your own.
Never heard of that.
Sheila Stewart wird wütend, als sie die Interpretationen ihrer Lieder durch Aidan Moffat hört. Er behauptet, es sei doch Tradition, die Lieder über die Jahre etwas abzuändern. Sie widerspricht. Und tatsächlich kommt Aidan Moffat auf seiner Tour mit den alten Liedern nur bedingt gut an bei den knorrigen Schotten und Schottinnen auf dem Land. Zu urban ist der Glasgower wahrscheinlich. Immerhin, nach ein paar Gläsern Whisky verzeihen sie ihm. Und ganz am Schluss seiner Tour bringt er sogar die Grande Dame der Volksmusik der Fahrenden in Schottland, Sheila Stewart, auf die Bühne, um noch einmal ihre Version, die wahre Version des Liedes, zu singen.
This is the original version. Oh, kind friends and companions, come join me in rhyme and lift up your voices in a chorus of mine. Let's drink and be merry, all grief to refrain. For we may or might never all meet here again. Oh, my ship lies in harbour, she's ready to sail.
That's a bit I got wrong.
God grant her safe voyage without any gale. And if we should meet again, be it land or on sea, I will always remember your kindness to me. So here's a health to the company, likewise
sister my lass. Let's drink and be merry.
Das 9. Norient Musikfilmfestival beginnt übermorgen Donnerstag im Kino der Reitschule. Zusätzliche Veranstaltungen finden im Rössli, im City Pub und im Jugendzentrum New Graffiti statt. Einen Link zum ganzen Programm gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Sie gelten als Verrückte mit apokalyptischen Fantasien. Die sogenannten Preppers. Der Begriff stammt vom englischen Wort Preparation und bedeutet Vorbereitung. Vorbereitet sind die Preppers vor allem auf eines, den Weltuntergang. Sie bauen Bunker im Garten und horten dort Waffen und Konservendosen. Preppers kennt man in erster Linie aus den USA, es gibt sie aber auch in Europa. Bislang unbekannt war, wie gut vernetzt und gefährlich diese Prepper sein können. Letzten November hat die deutsche Tageszeitung Taz in einer Recherche ein Preppersnetzwerk offengelegt. Unter dem Decknamen Hannibal hat ein Mann eine Schattenarmee aufgebaut. Das Pikante daran ist, bei dieser Schattenarmee sind Armeeangehörige, Polizeimitglieder und andere Menschen in staatlichen Funktionen beteiligt. Die Redaktion der Sendung Stoffwechsel von Radio Z Nürnberg hat mit einer der Autorinnen der Recherche gesprochen. Taz-Journalistin Christina Schmidt erklärt, wer hinter dem Tarnnamen Hannibal steckt.
Hannibal ist ein früherer Bundeswehrsoldat, aber kein ganz normaler Soldat, sondern von der Eliteeinheit KSK, also dem Kommando Spezialkräfte. Das ist so eine der wichtigsten Einheiten, die deutsche Bundeswehr hat. Und Hannibal hat aber auch ein recht interessantes Privatleben, denn in seiner Freizeit hat er ein Chat-Netzwerk administriert und organisiert, in dem sich Leute vernetzen konnten, die sogenannte Prepper sind. Also das sind Menschen, das kommt vom Englischen to prepare, auf Katastrophen vorbereiten. Also das kann erstmal irgendwie ein Sturm sein oder eine Flut oder ein Stromausfall. Und die fragen sich dann, na, was macht man denn eigentlich, wenn so diese normale Infrastruktur nicht mehr besteht. Durch Ermittlungen des Generalbundesanwaltes ist dann allerdings bekannt geworden, dass sie sich eben doch nicht nur mit Stürmen und Stromausfällen beschäftigen und wie man dafür die richtigen Konservendosen hortet, sondern dass die darin auch nachgedacht haben, wie es denn eigentlich wäre, wenn dann so ein Katastrophentag eintritt, also so ein Tag X, ob man den nicht auch nutzen könnte. Und da gab es einige Männer, die dort überlegt haben, könnte man diesen Tag X nicht auch nutzen, um diejenigen zu inhaftieren und vielleicht auch zu erschießen, die überhaupt erst schuld daran sind, dass solche Katastrophenzustände entstehen können. Und diese Männer denken dabei an Leute aus dem linken politischen Spektrum. Also da geht es wirklich um linke Politiker oder um Leute von linken Organisationen oder auch linke Journalisten. Und die sollen eben diese Männer, das wird ihnen vorgeworfen, sollen eben geplant haben, dass man eben solche Leute dann ja ganz einfach mal liquidieren könnte. Und Hannibal ist eben die Person, die dieses Chatnetzwerk überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat und administriert hat. Und er ist auch derjenige, der dieses Chatnetzwerk mit Informationen speist. Also er behauptet, dass das aus Behörden kommt, dass er Interner hat aus der Bundeswehr und dass er eben die Leute informieren könnte, was die Medien oder auch Politiker verschweigen. Und das ist aber nicht das einzige Netzwerk, was er aufgebaut hat, denn Hannibal ist gleichzeitig auch noch der Vorsitzende und Gründer eines Vereins. Dieser Verein heißt UNITA. Und UNITA ist ursprünglich mal gegründet worden, um Spezialkräfte zu vernetzen. Also Leute wie ihn, also vom KSK beispielsweise oder vom SEK. Und da sollten sich diese Leute in ihrer Freizeit eben vernetzen können, um beispielsweise auch Jobs in Anschluss an ihren Dienst zu finden oder auch um zu trainieren. Das klingt auch erstmal alles ziemlich harmlos, so ein bisschen ähnlich wie bei den Preppern. Man kann sich ja mal auf irgendetwas vorbereiten und so ein bisschen trainieren. Aber auch in diesen Vereinen tummeln sich eben Leute, die weit militaristischer an diese ganze Sache herangehen. Also die dann eben nicht ein bisschen Kampfsport üben, sondern die dann eben sich von russischen Trainern ausbilden lassen, wie man beispielsweise mit Messern jemanden umbringt. Und mit diesem Netzwerk haben wir uns eben beschäftigt und wir sehen dort überall Überschneidungen. Also diese Prepper-Gruppe und UNITA, die hängen eng miteinander zusammen. Und das Besorgniserregende, was wir darin gefunden haben, ist, dass sich dort eben lauter Leute tummeln, die eigentlich für den Staat arbeiten, also die eigentlich dafür zuständig sind, den Staat überhaupt erstmal aufzubauen. Also Polizisten, Anwälte, Politiker. Und wenn die dem Staat nicht vertrauen und eigentlich planen, so eine Art Staat im Staat oder so eine eigene Struktur aufzubauen, dann halten wir das für höchst bedenklich.
Und wie genau ist dieses Netzwerk organisiert? Also ist es dann nur lose über Chats oder also fanden da regelmäßige Treffen statt?
Beides. Sowohl die Chatgruppen als auch der Verein sind regional organisiert. Also man findet jeweils Gruppen im Norden, Süden, Westen, Osten und Österreich und Schweiz. Und die Chatgruppen, die waren sehr lose miteinander verbunden. Also die wussten jeweils von ihrer Existenz, dass es eben in den anderen Regionen auch solche Chats gibt. Am meisten wissen wir über die Gruppe im Norden, also den Nord-Chat, weil dort eben durch die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes eine Menge Informationen zugänglich wurden. Und wir konnten dort eben Chat-Nachrichten einsehen. Wir haben Leute getroffen, die dort Mitglied waren. Und dort lief es tatsächlich so, dass sie einerseits sich eben über diese Chats informiert und ausgetauscht haben, andererseits aber auch persönlich getroffen haben, um zu trainieren. Also beispielsweise haben die mal geübt, sich von einem Turm abzuseilen oder haben darüber gesprochen, wie man Wasser aufbereitet. Und innerhalb dieser Chatgruppe dort in Norddeutschland, einige Männer aber sollen sich eben auch verabredet haben oder auch getroffen haben, um dann eben Straftaten zu planen. Also das lief dann alles über die persönliche Ebene, so schildern das Leute, die mit diesem Fall betraut sind. Und UNITA ist richtig ein offizieller Verein, also der hat Vereinsstatus und es gibt dort einen offiziellen Vorstand und dort findet viel persönlich statt. Also die treffen sich in den verschiedenen Distrikten, heißt das bei denen, also auch wieder im Norden, Süden, Westen, Osten, um dann eben beispielsweise am Wochenende Messerkampf zu trainieren oder sich Vorträge zu halten oder auch mal zu grillen.
Und die zentrale Figur war dann ja eben besagte Hannibal, also Mitglied des KSK. Über ihn hinaus, wie viele Mitglieder gab es in diesem Netzwerk? Also können Sie das abschätzen?
Das ist relativ undurchsichtig. Also in den Chatgruppen, wir wissen, dass in Norddeutschland um die 30 Leute aktiv waren, in Süddeutschland ein bisschen mehr. In den verschiedenen Regionen sind das irgendwas um die 30 bis 50 vermutlich gewesen. Diese Chatgruppen, die haben sich dann auch alle aufgelöst mit der Zeit. Im Verein UNITA wiederum, da sagt UNITA selbst, dass es irgendwie 1400 bis 2000 Mitglieder sein sollen. Aber ob diese Zahl stimmt, wissen wir nicht.
Wieso konnte sich Ihrer Meinung nach so eine Organisation jetzt innerhalb von Bundeswehr, Polizei und Geheimdiensten herausbilden? Also oder von Mitgliedern dieser Behörden?
Diese Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt, denn da sind ja Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen dabei und die treffen sich dann eben und vernetzen sich und haben diese sehr zweifelnden Fragen. Also diese Gruppen haben sich gebildet oder sehr starken Zulauf bekommen 2015. Also das ist kein Zufall, dass das zeitgleich läuft mit den steigenden Zahlen der Flüchtlinge. Also es ging dort schon auch immer um Migrationspolitik und die Frage, wie können wir uns eigentlich gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik wehren. Also es hat schon auch eine politische Komponente, diese ganzen Gruppen. Und was wir aber gemerkt haben, ist, dass die eben auch Unterstützer haben. Also es ist nicht nur so, dass es dann irgendwie so diesen harten Kern gibt von Leuten, die eben Straftaten geplant haben sollen, sondern es gibt dann so Leute drumherum, die das alles irgendwie nicht bedenklich finden. Also die Bescheid wissen, dass sich da Leute auf sowas vorbereiten und die Bescheid wissen, dass sich dort Leute angeblich geheimes Material zuschicken, was sie aus irgendwelchen Behörden haben, die auch Bescheid wissen, dass dort Leute sitzen, die bei rechtsextremen Verlagen sich Bücher bestellen oder auch dort an deren Seminaren teilnehmen. Und das finden die irgendwie alles okay. Und das ist eine Frage, die uns tatsächlich ziemlich umtreibt, ob das mangelnde Sensibilisierung ist, also dass es dann einfach mal der Chef in so einer Polizeistation nicht bemerkt oder so der Kommandeur in der Bundeswehr nicht sehen will. Letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass sich viel mehr Leute, Behörden, Polizeien, Einrichtungen immer die Frage stellen müssen, ist das wirklich okay, dass derjenige dort gerade eine rechte Gesinnung hat? Ist das einfach nur eine Meinung oder ist das gefährlich?
Also irgendwas tut der Staat oder jetzt die Behörden im Moment dazu, dieses Netzwerk aufzudecken oder auch zu zerschlagen?
Es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren. Also der Generalbundesanwalt ermittelt ja schon lange gegen Franco A., diesen Soldaten. Und als Franco A. damals aufgeflogen ist, wurden diese Chatgruppen auch geschlossen. Also damals hatte dann Hannibal in diese Chatgruppen hinein kommuniziert, dass man das jetzt schließen müsse, damit das nicht irgendwie auf sie zurückfällt. Dann hat der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft, die haben dann weiter ermittelt und haben eben gegen diese Nordgruppe Ermittlungen angestellt. Das läuft noch, die Ermittlungen. Also die sind noch nicht abgeschlossen. Da ist allerdings auch niemand inhaftiert worden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von kleineren Verfahren, die irgendwie so im Zuge dieser ganzen Ermittlungen aufgefallen sind. Also beispielsweise gibt es ein Verfahren in Köln gegen einen Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes, also dem Nachrichtendienst der Bundeswehr. Der Vorwurf dort ist, dass ein Mitarbeiter vom MAD Hannibal gewarnt haben soll, dass Ermittlungen oder Hausdurchsuchungen bei ihm anstehen. Und so, dass man schon sagen kann, BKA und Bundesanwaltschaft, die sind da massiv am Arbeiten. Was wir jetzt im Nachklang unserer Veröffentlichung erlebt haben, ist, dass auch im Bundestag eine sehr große Aufmerksamkeit für dieses Thema ist. Also der Verteidigungsausschuss befasst sich damit, im Innenausschuss steht es auf der Agenda. Verschiedene Politiker der Opposition haben gefordert, dass es eine Sonderausschusssitzung geben muss von Verteidigungs- und Innenausschuss. Und das ist schon eine richtig große Nummer. Leider haben wir dann aber auch eben gehört, dass das Verteidigungsministerium immer noch diese Erzählungen aufrechterhält, das sind doch nur Prepper, das sind doch nur Leute, die Konservendosen bei sich zu Hause horten. Beispielsweise soll der ein Staatssekretär gesagt haben, dass seine Oma ja eigentlich auch als Prepper gelten müsste, weil sie hat ja auch eingewecktes Gemüse bei sich stehen. Und das ist natürlich eine Verharmlosung. So, dass auf unterschiedlichen Ebenen nur unterschiedliche Bereitschaft zu erkennen ist, sich mit diesem Thema zu befassen.
Wie weit geht da auch das Misstrauen von den Behörden, also in andere Behörden? Weil in Ihrem Artikel haben Sie auch geschrieben, dass bei der Aufdeckung dieser Nordgruppe ja auch die Bundesanwaltschaft die lokalen Behörden gar nicht informiert hat.
Das ist natürlich ein Problem, dass wir eben wissen oder davon ausgehen, dass in diesen Netzwerken Leute mit wichtigen Funktionen sitzen. Ne? Also wenn wir eben davon ausgehen, dass SEK-Beamte oder LKA-Beamte Mitglied sind oder teilweise sogar gegen sie ermittelt wird, muss man sich natürlich fragen oder müssen sich die Ermittler natürlich fragen, wen können wir da jetzt involvieren? Und das war ein sehr bemerkenswerter Moment in Mecklenburg-Vorpommern. Sind die Beschuldigten ein Anwalt, aber auch ein Polizist. Und da hatten sich die Ermittler entschieden, das eben über die Landesbehörden hinweg zu machen und haben sogar den Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, erst unmittelbar vor den Durchsuchungen überhaupt erst davon informiert, dass das jetzt passieren wird. Und das ist schon ein außerordentlicher Vorgang und ein sehr interessanter. Und daran sieht man, wie kompliziert das für die Ermittler sein muss, in solchen Milieus, also quasi gegen eigene Kollegen zu ermitteln. Klar ist die große Frage, wie viel Gefahr von ihnen ausgeht. Aber die können wir so nicht beantworten.
Das sagt Christina Schmidt von der deutschen Tageszeitung Taz. Das war eine gekürzte Fassung eines Interviews mit Radio Z Nürnberg. Den ungekürzten Beitrag gibt es unter info.rabe.ch und dort gibt es auch einen Link zur Recherche der Taz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 8. Januar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spar und Eva Rapp. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.